Architektur abgeschlossen und insbesondere mit der Codierung von, wie Zahlen im Rechner dargestellt werden. Wir haben uns angeschaut, wie entsprechend Bilder im Rechner dargestellt werden können, wie Text dargestellt wird und wie entsprechend auch Töne dargestellt werden, mit denen Sie ja normal, ja, jetzt hat mit Telefonie über ISDN oder digitale Telefonie ja tagtäglich auch zu tun haben. Das nächste, was wir uns heute anschauen werden, geht es um Systemsoftware und natürlich Hardware ohne Programme ist nicht nutzbar oder nützt einen relativ wenig und man kann zwei Arten oder Klassen von Programmen unterscheiden, nämlich auf der einen Seite die Anwendungsprogramme, wie man sie normalerweise kennt. Das heißt also, ob das ein Spreadsheet ist, ob das ein Textsystem ist oder ob das eine Datenbank ist. Und dann gibt es natürlich Systemprogramme. Und diese Systemprogramme, setzen auf die Hardware auf und stellen dem Benutzer bzw. den entsprechenden Anwendungsprogrammen bestimmte Dienste zur Verfügung. Und diese Systemprogramme, die man typischerweise auch unter dem Begriff Betriebssystem herkennt, werden wir jetzt von einigen Funktionalitäten im Laufe dieser Stunde heute kennenlernen. Erstens einmal, was sind so die Aufgaben, die so ein Betriebssystem hat? Dann geht es darum, welche Dienste zur Verfügung gestellt werden, und zwar insbesondere bezüglich einer Festplatte. Hier geht es Massenspeicher. Das heißt also die Ablage von Informationen über einen längeren Zeitraum, nämlich bis die Daten wieder gelöscht werden vom Benutzer bzw. dem Anwendungsprogramm. Und die gehen nicht verloren, wenn ich den Rechner ausschalte. Dann schauen wir uns noch an, was Prozesse sind. Und das habe ich eigentlich gestrichen hier. Das machen wir nicht. Das ist irgendwie, wie der Arbeitsspeicher verwaltet wird, das machen wir eigentlich nicht. Den Teil habe ich aus dem Skript gestrichen, der ist auch nicht drin. Und der steht aber anscheinend immer noch vorne bei den Fragestellungen drin. Da habe ich das vergessen. Aber okay. Gut. Schauen wir uns mal so die Einführung hier an. Nämlich vom Betriebssystem. Die Aufgaben und das Betriebssystem, da geht es halt darum, auf der einen Seite hat man hier die Ressourcen und die Ressourcen können Arbeitsspeicher sein, können aber auch Drucker sein, dann kann es natürlich auch andere Geräte sein, die auch eine Rolle spielen, ist Tastatur. Und der Monitor und so weiter, da gibt es eine Reihe von Ressourcen, die von der Hardware-Seite her verwendet werden. Und auf der anderen Seite will man natürlich jetzt hier Anwendungsprogramme von den Eigenschaften der Hardware isolieren bzw. abschirmen. Und normalerweise ist so, dass ein Anwendungsprogramm weiß jetzt nicht, haben Sie eine Festplatte von Western Digital mit 256 Gigabyte? Oder haben Sie eine Platte von dem Anbieter XY, die 1 Terabyte hat? Sondern hier, das Ganze wird vom Betriebssystem verwaltet und nach außen hin, dem Anwendungsprogramm, wird es so als Festplattenspeicher bzw. als Massenspeicher zur Verfügung gestellt. Ob das von dem Hersteller ist oder von einem anderen Hersteller, spielt keine Rolle. Und das ist die Aufgabe vom Betriebssystem, die Anwendungsprogramme da etwas abzuschirmen. Und jetzt, wenn man so die Aufgaben anschaut, kann man einerseits mal so die Sichten anschauen. Ich kann so eine Top-Down-Sicht haben oder eine Bottom-Up-Sicht. Top-Down-Sicht, das wäre so aus der Sicht der Anwendung. Beziehungsweise dann des Anwendungsprogrammierers. Und für den sieht das Ganze nach unten hin wie eine virtuelle Maschine aus. Also hier hat das Betriebssystem schirmt von den Eigenheiten eines darunterliegenden Hardware ab. Und es ist ungefähr so, dass wenn man beispielsweise ein Fahrzeug hernimmt, hat man gewisse Erwartungshaltung, wenn man sich in ein Fahrzeug setzt mit Gangschaltung, dass normalerweise halt der erste Gang links ist, dann der zweite drunter, dann der dritte nach oben, auf der mehr rechts orientiert, dann wieder runter. Das heißt also, da spielt es an sich jetzt keine Rolle, ob ich das Fahrzeug von dem Hersteller X oder Y verwende. Wo sich's natürlich immer unterscheidet, ist, wo ist der Rückwärtsgang. Bei den einen drücken sie drauf, bei den anderen drücken Sie es rüber, also da gibt es dann leichte Unterschiede. Aber das ist ungefähr so die Ähnlichkeit. Die virtuelle Maschine stellt bestimmte Funktionalitäten zur Verfügung und die nutzen die entsprechenden Anwendungen. Und man kann hier von der Abschirmung nach unten sprechen. Die Bottom-Up-Sicht ist so aus der Sicht der Hardware. Also hier aus der Sicht der Hardware. Das heißt also, man fängt unten an und hat hier eine Menge von Ressourcen. Diese Ressourcen müssen natürlich gesteuert werden, nämlich wann wird der Drucker angesprochen, wie wird der Scanner angesprochen, wenn die an USB sind. Und das erledigt hier das Betriebssystem. Und wenn man hier den Mehrbenutzerbetrieb hat, das heißt, ich habe mehrere Benutzer an einem Rechner, dann muss ich natürlich auch koordinieren, welcher Benutzer wann am Rechner etwas ausführt, beziehungsweise wenn Sie mehr Programmbetrieb haben, dann können Sie als individueller Nutzer ja mehrere Programme mehr oder weniger gleichzeitig starten und jetzt muss das Programm oder beziehungsweise das Betriebssystem steuern. Ach, das Programm A möchte drücken, B möchte auch drücken, aber ich kann ja nicht durcheinander drücken, sondern es muss das Ganze irgendwie steuern. Also hier ist koordiniert die Nutzung der Ressourcen, da gehört der Arbeitsspeicher dazu. Das ist aber jetzt hier der Flüchtige. Das heißt also hier, wenn ich den Rechner ausschalte, ist alles weg, was da drin ist. Die Platte, das ist hier die permanente Speicherung von Informationen, das Terminal, den Monitor, den Drucker, Scanner und so weiter. Und wenn man jetzt so die Aufgaben sich mal anschaut, dann kann man sagen, so das Betriebssystem, also hier Aufgaben des Betriebssystems, dann startet und ändert es den Rechnerbetrieb. Das heißt, wenn ich runterfahre, ist es was Koordiniertes. Es lädt Programme, startet und beendet sie, verwaltet den Arbeitsspeicher für gleichzeitige Nutzung. Also hier geht es darum, dass Sie ja nur einen limitierten Speicher haben und jeder von den Prozessen bekommt einen Teil dieses Arbeitsspeichers für seine eigene Ausführung. Und da gibt es halt so die einfache Möglichkeit, also wenn das hier der gesamte Arbeitsspeicher ist, dass man sagt, naja, hier ist das Programm P1, hier ist das Programm P2 und da hinten den Teil vom Arbeitsspeicher nutzt das Betriebssystem. Jetzt kann man natürlich, jetzt habe ich hier nur zwei Programme drin, aber ich könnte natürlich jetzt halt auch, wenn je nachdem wie groß mein Arbeitsspeicher ist, wie viel Gigabyte der hat, kann ich unter Umständen sehr viel mehr Programme da drin haben. Dann ist so, steuert die Prozessorzuteilung und da versteht man jetzt darunter, welches Programm darf gerade rechnen. Und wenn ich eine Single-Core-Architektur habe, das heißt nur einen Kern, dann kann natürlich immer nur ein Programm zu einer bestimmten Zeit rechnen. Und das Betriebssystem ist natürlich auch so ein rechenwilliges Programm. Wenn ich mehrere Kerne habe, also diese Multicore, also Dual-Core oder Quad-Core, dann kann es natürlich sein, dass parallel mehrere Prozesse gleichzeitig laufen. Und dadurch geht es natürlich auch darum, das Koordinieren, wer greift momentan gerade auf den Arbeitsspeicher zu und wer muss unter Umständen warten. Dann gibt es Grunddienste für den Transport von Daten zwischen dem Arbeitsspeicher und Ein-Ausgabegeräten, das heißt Drucker oder Platte, verwaltet die Dateien auf dem externen Speicher und dann natürlich ein wichtiger Punkt ist auch so die Zugangsberechtigung und da kennt man ja das Ganze mit dem Login, wo entsprechende Passwörter abgefragt werden. Und wenn Sie jetzt nicht mit Laptop oder mit Ihrem Personal PC arbeiten, sondern unter Umständen jetzt mit dem Rechner am Leibniz Rechenzentrum oder am Großrechner, dann geht es natürlich auch darum, dass das Betriebssystem Nutzungsdaten sammelt. Wie viel Speicher haben Sie genutzt? Wie viel Rechenzeit haben Sie genutzt, um für die Abrechnung das zu verwenden? Aber möglicherweise auch so Dienste für Leistungsoptimierung, um unter Umständen mehr Nutzer rechnen zu lassen. Und wenn wir so die Beispielabläufe uns anschauen, dann schreibt ein Benutzer einen Text mit einem Textprogramm, hört nebenbei Musik, druckt eine Tabelle aus und dann, also hier steuert man natürlich mehrere Geräte hier, nämlich die Lautsprecher, den entsprechenden Drucker, aber dann auch Tastatur, dann die Maus, dann den Monitor. Und wenn der Anwender jetzt einen Text druckt, dann muss natürlich das Betriebssystem sicherstellen, dass die Tabelle zuerst zu Ende gedruckt wird, um nicht irgendwie so eine Konfusion zu erzeugen. Wenn man das nächste hier anschaut, die Hardware-Software-Struktur, dann habe ich ja auf der oberen dem Benutzer zugewandt die Anwendungssoftware, unten habe ich die Hardware und hier habe ich dann das Betriebssystem. Und das ist jetzt wieder unterteilt in Dienstprogramme. Und da könnte beispielsweise hier auch das Login dazu gehören. Das heißt also, die Anwendungssoftware, das ist jetzt irgendwie, da gehört natürlich hier auch ein Pfeil rein. Der ist irgendwie verschwunden. Das heißt, das ist eigentlich der Pfeil. Irgendwie wurde das verschoben. Der geht nicht darum, dass der Anwender da mehrere Dienste, sondern der kann natürlich mehrere nutzen. Aber im Grunde genommen, die Anwendungssoftware nutzt natürlich genauso auch die grafische Benutzerschnittstelle, beispielsweise das Textsystem, um das Dokument am Bildschirm zu präsentieren. Also das gehört eher hierher. Dienste, die der Nutzer direkt nutzt, ist beispielsweise Login oder dann auch so Dienste, beispielsweise Restart, um wenn aus irgendwelchen Gründen es keinen Fortschritt mehr gibt und der Benutzer versucht, so einen Restart zu machen. Und grafische Benutzerschnittstelle habe ich schon genannt mit Fenstern und so weiter. Es gibt manche Umgebungen, wo das separat ist und nicht zum Betriebssystem gehört, sondern wo man das separat hinzufügen kann. Bei vielen Betriebssystemen ist das Teil davon. Und dann habe ich hier diesen Betriebssystemkern. Und das ist so der zentrale Teil in einem Betriebssystem, der so inhärent drin ist. Und wenn jemand mit Linux was zu tun hat, dann kennt er das Ganze. Ja, das ist der Linux-Kernel, den man also hier entsprechend als Kerneinrichtung vom Betriebssystem hat. Und da kann man an sich wieder unterscheiden in zwei Teile, nämlich in einen hardwareunabhängigen Teil und einen hardwareabhängigen Teil. Den hardwareunabhängigen Teil ist so, da spielt die darunterliegende Hardware keine Rolle. Da interessiert uns nicht, ob das jetzt ein Chip ist, der von Intel ist, ob das eine Hardware ist von AMD oder von irgendwelchen anderen Herstellern. Und dagegen bei dem hardwareabhängigen Teil, da ist es so, da muss man bestimmtes Wissen über die Hardware inkludieren. Und typische Sachen sind natürlich hier Druckertreiber oder diese Grafikkartentreiber. Das heißt also, die sind dann typische Dinge, die dann über die Hardware Bescheid wissen. Und zwar die Hardware, wie der Drucker funktioniert, was der für eine Funktionalität hat. Es gibt so generische Druckerinformationen, aber es gibt dann auch ganz spezifische Druckerinformationen, damit man weiß, ist es ein Farbdrucker, ist es kein Farbdrucker, hat er entsprechend, wie ist die Signalbelegungen, und da spielt es auch eine Rolle. Ist es ein Drucker, der von Ricoh ist? Ist es ein Drucker von Minolta oder von HP? Das heißt also, ich muss da entsprechend immer die zugehörigen Druckertreiber installieren, die dann in den hardwareabhängigen Teil des Betriebssystems zugeordnet werden. Und das Betriebssystem wird sozusagen um diese Treiber erweitert, die dann ganz spezifische Hardwareinformationen sei es für das Endgerät oder auch beispielsweise für den Prozessor natürlich auch weiß. Also hier, das wird man so in dem Kern auch drin haben. Und dann gibt es natürlich noch etwas, was die Windows-Nutzer an sich immer ganz gut kennen. Die Apple-Nutzer, denen fällt das gar nicht so auf, die haben es aber genauso. Und zwar dieses BIOS oder Basic I.O. System. Also hier Basic I.O. System. Die Problematik ist, dass das Betriebssystem ja sehr groß ist. Das Betriebssystem liegt auf der Festplatte. Um jetzt mein Betriebssystem, das ich für den Betrieb von meiner Festplatte und von meiner ganzen Hardware auch verwende, muss ich natürlich das Betriebssystem zuerst laden. Jetzt kann ich das aber nicht laden, weil das weiß ja an sich so, wie gehe ich mit meiner Festplatte um. Und darum gibt es so eine Art Basic I.O.-System oder BIOS, und das ist also hier notwendig, um Betriebssystem von Festplatte zu laden. Dieses BIOS können Sie natürlich nicht auf der Festplatte speichern, weil sonst habe ich wieder dasselbe, das Handy- und Ei-Problem. Sondern hier geht es darum, das ist auf einem Chip. Typischerweise, also ganz früher war es so, dass das ein fester Chip war, den Sie nicht verändern konnten. Jetzt ist es so, dass Sie den verändern können, aber das ist ähnlich wie bei den Sticks, dass Sie den halt überschreiben können, verändern können, aber wenn Sie den Strom ausschalten, bleibt die Information erhalten. Und das ist so die Problematik, wenn Sie an dem BIOS was verändern, und Sie verändern das zu einer ungünstigen Richtung für Sie, kann es Ihnen passieren, dass das BIOS nicht mehr richtig funktioniert, und damit kann es natürlich das Betriebssystem nicht mehr laden, und dann geht der Rechner nicht mehr. Und dann geht nur eins, wenn Sie das Know-how noch haben, wieder den entsprechenden BIOS-Chip wieder so zu ändern, dass er wieder funktioniert. Man könnte den natürlich auch zerstören, wenn Sie sagen, ach, ich halte den unter einen starken Magneten und verändere da alles, dann haben Sie natürlich Pech, dann funktioniert nichts mehr. Dann können Sie auch nichts mehr verändern, weil Sie kommen auf die Festplatte nicht mehr hin. Und Sie brauchen hier dieses BIOS, um das Betriebssystem von der Festplatte zu laden. Und sowas gibt es auch beim Apple drin, sowas gibt es auch bei den bei anderen Rechnern, auch Linux und so weiter, weil natürlich das Betriebssystem sehr groß ist. Und Sie brauchen hier so eine kleine Einheit, so eine kleine grundlegende Einheit, die Ihnen das Betriebssystem einfach mal liest. Das nächste hier, Betriebssystem und Benutzeroberfläche, da ist so, dass man sagen kann, das Betriebssystem, das ist ein Programm, das elementare Dienste zur Verfügung stellt, entweder dem Benutzer oder dem Anwendungsprogramm. Das stellt eine Schnittstelle zur Hardware zur Verfügung, wobei die Eigenschaften Ihrer Hardware verborgen werden. Wie viel Speicher haben Sie? Wie schnell getaktet ist Ihre Hardware? Wie viel Festplattenspeicher haben Sie? Und es übernimmt so die Verwaltung der Ressourcen. Auf der anderen Seite ist so mit der Benutzeroberfläche ein wichtiger Punkt, ist dieses Desktop-Metapher. Das unterstützt hier die Nachbildung, so ein Schreibtisch. Sie können Dokumente ablegen. Das heißt also, der Bildschirm wird sozusagen Ihr Schreibtisch und auf dem können Sie Sachen ablegen, können es aufrufen, öffnen. Sie haben einen Mülleimer und Sie können mit der Maus halt anstelle jetzt von der Hand hin und her fahren. Und wenn Sie natürlich so ein Touchscreen haben, dann können Sie natürlich auf dem Bildschirm mit dem Finger hin und her fahren und die Sachen selektieren. Zielsetzung ist, mit dieser Benutzeroberfläche so eine komfortable Schnittstelle, zum Beispiel bei Zugriff auf Dateien, also hier bei Zugriff auf Dateien zu ermöglichen. Wir werden danach sehen, die Dateien sind ja auf der Festplatte in Blöcken abgelegt, haben typischerweise eine Zahl oder eine Identifier, mit dessen Hilfe sie gefunden werden auf der Festplatte. Aber das ist ungefähr so, als wie, wenn Sie sich daran erinnern, oder vielleicht sehen Sie das ja gelegentlich im Internet. Sie haben ja diese IP-Adressen, da gibt es natürlich die Namen, um beispielsweise den entsprechenden Kontaktpartner zu kontaktieren. Oder es gibt natürlich diese Adressen 131.64. irgendwas. Und da merken Sie sich typischerweise auch nur den Namen und Sie wissen gar nicht mal, wie die Nummer ausschaut. Entsprechend ist es hier. Als Benutzer merken Sie sich den Namen von einer Datei und Sie merken sich natürlich nicht die entsprechende Nummer, Blocknummer, wo auf der Festplatte das Ganze zu finden ist. Die wesentlichen Komponenten, die wir hier haben, das sind also einerseits die Dateiverwaltung für den externen Speicher. Das heißt also, hier geht es um die Festplatte. Und externe Speichermedien generell, weil das kann natürlich auch USB-Stick, das kann natürlich auch DVD, das kann auch CD sein oder Magnetband. Also hier, das ist entsprechend unterschiedlich und es kann auch sein, das Filesystem kann sich über mehrere Speichermedien erstrecken. Dann gibt es hier die Prozessverwaltung. Und zwar ist ja so, ich habe ja einen Prozessor, beziehungsweise wenn Sie eine Multicore-Architektur haben, habe ich mehrere Kerne, auf denen Prozesse laufen können. Und da ist es ja so, wir nehmen mal an, wir haben nur einen Prozessor, dann kann zu einem Zeitpunkt immer nur ein Programm laufen. Und das Betriebssystem ist jetzt zuständig, die entsprechenden Prozesse zu koordinieren, wer darf wann rechnen. Also hier welches Programm darf wann errechnen. Und hier geht es typischerweise immer darum, von den Zeiten her, wie lang so ein Prozess rechnen darf. Das sind immer Bereiche von Millisekunden typischerweise. Das heißt, ich rede hier nicht von Sekunden, Minuten oder Stunden, sondern es sind typischerweise immer Millisekunden und dann kommt der nächste Prozess dran und das vermittelt dem Benutzer so den Eindruck, als ob mehrere Prozesse gleichzeitig laufen. Und wenn man hier das Ganze mal anschaut, so den Task Manager, dann habe ich auf der einen Seite natürlich die Anwendung, da habe ich nur den Internet Explorer, alle anderen, die ich gestartet habe, die sind im Hintergrund verschwunden. Aber wenn Sie die Prozesse anschauen, das ist eine ganze Menge an Prozessen. Also hier das zum Zeichnen, dann irgendwo ist der Internet Explorer, genau, der ist hier. Dann habe ich ja diesen einen Prozess, der die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Dann habe ich hier die Verbindung der VNC, das heißt, der auch die Aufzeichnungen durchführt von den Bildschirmen für das Aufzeichnen von der Lehrveranstaltung. Dann den Leerlaufprozess, Netzdienste. Das heißt, ich habe hier eine ganze Menge an Prozessen und die teilen sich so untereinander den Prozessor und müssen sich dementsprechend auch bekommen einen Anteil und das Betriebssystem ist jetzt dafür zuständig, hier festzulegen, wer darf wann eigentlich rechnen. Das nächste, was ich hier habe, das ist hier der flüchtige Speicher, der interne Speicher, der Arbeitsspeicher. Also hier geht es um Gigabyte. Bei Dateiverwaltung, da reden wir typischerweise auch von vielen Gigabyte und hier von wenigen Gigabyte, was ich hier habe und hier auch zum Teil von Terabyte und hier die Ausgabeverwaltung, da geht es halt darum, um die entsprechenden Geräteeigenschaften für Drucker, Scanner. Diesen wesentlichen Komponenten, die haben wir zum Teil schon mal gefragt in so einer Klausur. Was gibt es für entsprechenden Betriebssysteme? Da gibt es natürlich die so bekannt sind, nämlich hier DOS, Windows oder macOS, die mehr so die Arbeitsplatzrechner, Laptops und solche Sachen sind. Dann gibt es Unix und Varianten mit Linux, Solaris, die typischerweise für Server zur Verfügung stellen, aber auch für Arbeitsplatzrechner. Dann gibt es halt diese Großrechner, MVS, BS2000 und auch andere Varianten davon. Dann gibt es natürlich für die Handhelds Palm OS, Windows Mobile und dann natürlich ganz wichtig, die ja am weitesten verbreitet sind, ist ja dieses Android. Fällt also hier drunter und auch iOS, wobei iOS eine Variante von macOS ist. Und in dem Android ist so, dass hier von Linux als Kernel ist der Linux-Kernel oder wenigstens ein Teil davon mit drin und dann sind darauf entsprechende andere Dienste, die zum Android-Betriebssystem hinzugehören, dazu gebunden. Punkt ist so, auf einem normalen Smartphone können Sie natürlich nicht ein normales Linux drauf tun. Das hat erstens mal den Punkt vom Speicherverbrauch, dass so ein Linux natürlich ähnlich wie Windows natürlich sehr viel Speicher verbraucht. Und das andere, und das ist an sich noch der wichtigere Punkt, nämlich, Sie haben mit dem Smartphone immer das Problem der Energienutzung. Und sie haben ja nur kleine Batterien. Wenn sie einen Laptop haben, naja, die Batterien, die reichen ihnen zum Teil für 4 Stunden. Aber jetzt, wenn sie da den ähnlichen Verbrauch anlegen würden auf einem Smartphone, dann ist das gleich zu Ende. Und das Telefonieren wäre dann sehr beschränkt auf eine kurze Zeit, wo sie möglicherweise mit so einem Smartphone halt telefonieren können. Weil das Problem ist so, ob das jetzt ein WLAN ist. Also alle diese Dienste, die normalerweise das Betriebssystem verwaltet, die verbrauchen alle natürlich Energie. Und ein wichtiger Punkt von so einem Betriebssystem ist, herauszufinden, was habe ich momentan, was nutze ich momentan und was kann ich unter Umständen abschalten, um Energie zu sparen. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal an die die Dateiverwaltung. Und zwar hier Dateiverwaltung, hier geht es um den Langzeitspeicher. Und die Speichermedien sind hier so USB-Sticks und Festplatte. Und typischerweise organisiert man natürlich das Ganze in Dateien. Aber intern ist natürlich hier der Dateiinhalt, das ist eine Folge von Bytes. Das ist für alles immer eine Folge von Bytes. Und die Art der Interpretation hängt vom Programm ab. Also hier vom Programm interpretiert, aber abhängig vom Programm. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass hier je nachdem, es kommt eine Folge von Bytes, wenn das Programm einen Text erwartet, dann interpretiert sie das Ganze als Text und sagt, okay, ich schaue jetzt, ob ich da Textsequenz draus bringe. Wenn das Programm aber jetzt Zahlen erwartet, dann interpretiert sich das Ganze als ganze Zahlen reelle Zahlen, je nachdem, was es erwartet. Oder wenn es erwartet, sie erwartet ein Bild, dann interpretiert wird diese Bytesequenz als unter Umständen als Farb- oder Grauwertinformation interpretiert und versucht dementsprechend der Pixel zu highlighten. Genauso könnte natürlich sagen, mein Programm erwartet jetzt eine Folge von Maschinenbefehlen. Also eine Folge von Unload oder Unstore oder so eine Sequenz. Und man sieht also schon hier, in den Dateien habe ich nur Bytes. Und was damit geschieht, hängt von meinem Programm ab. Und da kann es natürlich auch sein, dass ich mit einem Textsystem lese ich mein Dokument und bekomme Text. Wenn ich aber jetzt ein anderes Programm verwende, wie so ein Byte-Leser oder Hexadezimal-Leser, der zeigt mir nur die entsprechenden Binärcodes von dem Ganzen und druckt das Ganze aus und interpretiert das Ganze nicht als Text. Und insofern ist keine Information drin in diesem Byte-Strom, wo dort steht, jetzt kommt eine Folge von Text oder jetzt kommt eine Folge von Zahlen, sondern ich habe nur eine Byte-Sequenz. Und wichtig ist so, was habe ich zusätzlich zu meinen Dateien? Natürlich einen Namen. Den Inhalt, den haben wir jetzt schon angesprochen. Und dann habe ich halt noch so Attribute. Also hier Attribute, letztes Änderungsdatum. Dann Größe. Also hier, wie ist der Umfang und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen zusätzlichen Attributen. Und was habe ich jetzt so für typische Operationen? Nämlich auf der einen Seite kann ich natürlich eine Datei lesen. Ich kann sie auch schreiben. Ich kann auch hier schreiben im Sinne von anhängen. Also hier, ich habe zwei unterschiedliche Arten von Schreiben, nämlich einfach wieder von vorne überschreiben oder ich hänge etwas hinten an. Ich kann Sachen ändern, kann es kopieren, kann aber auch hier meinen Dateinamen ändern und ich kann meine Dateiattribute ändern. Und beispielsweise natürlich, wenn ich in dem Augenblick, wenn ich was schreibe, ändere ich auch das Attribut Änderungsdatum. Und was natürlich auch ein wichtiges Attribut wäre, sind sowas wie Zugriffsrechte. Und da fallen Sachen drunter, derjenige darf die Datei lesen, der darf sie verändern, der darf überhaupt nicht zugreifen und so weiter. Also da kann ich ganz unterschiedliche Rechte für die Personen eingeben. Und wenn man sich so ein Dateisystem hier anschaut, dann kann ich das Ganze ja hier auch strukturieren in Verzeichnissen. Von Windows her kennt man das mit C, dass sie anfangen als Wurzel und dann geht das Ganze halt so hierarchisch runter. Ich habe Programme, habe Dokumente, habe Briefe, dann unterteile ich das pro Jahr und so weiter, bis ich dann hier bei meinen Briefen bin, die in dem Jahr 2000 entstanden sind. Und ich habe also hier sowas wie ein baumartiges Dateisystem und kann aber auch sagen, Querverweise sind möglich. Und Sie kennen es unter Windows mit den Aliases. Und das würde bedeuten, dass man hier beispielsweise, da könnte ich jetzt halt so ein, wenn hier ein irgendwas drunter ist, könnte natürlich sagen, okay, ich habe hier auch ein Dokument und das ist im Grunde genommen ein Querverweis darüber auf diese Einheit. Und normalerweise habe ich hier eine sehr hierarchische Struktur und mit diesen Querverweisen kann ich die hierarchische Struktur aufbrechen. Und da ist an der Stelle hier nur der Alias, das Dokument ist typischerweise hier drin. Und ansprechen tue ich das Ganze über einen logischen Namen, aber was ich natürlich brauche, ist sowas wie eine Abbildung, also hier logischer Name auf physikalischen Namen. Auf der untersten Ebene, auf der unteren Ebene im Betriebssystem tue ich mich oder arbeite ich mit diesen physikalischen Namen, um die Informationen beispielsweise auf der Festplatte zu finden. Als Nutzer arbeiten Sie mit den logischen Namen. Sie geben immer Ihren Namen von der Datei an. Und irgendwo im Betriebssystem, also im Dateisystem, mache ich dann die Abbildung und sage, okay, wenn der den logischen Namen verwendet, das wird abgebildet auf die entsprechende Adresse auf der Festplatte. Und die Verwaltung von den Dateien, ich kann natürlich Dateien erzeugen, kann sie löschen, kann sie öffnen, kann sie schließen, lesen, schreiben, anhängen, kopieren oder beispielsweise von 2000 von dem Verzeichnis woanders hin bewegen. Also dieses Move. Und dann habe ich natürlich hier die Möglichkeit, auch mit dem Zugriffsschutz Benutzergruppen einzurichten, die dann auf meine Dateien zugreifen dürfen. Und wenn man sich hier so Informationen zu Dateien anschaut, wenn Sie in dem Explorer reinschauen, in dem File Explorer, dann sehen Sie natürlich so den Namen, die Größe, den Typ und ob das eine Datei ist. Und da gibt es natürlich auch Informationen, ist das eine Photoshop-Datei, ist das eine Word-Datei, ist das eine HTML-Datei. Das heißt, also Sie haben ganz unterschiedliche Typen. Sie haben hier Informationen, die Änderung, aber dann gibt es natürlich auch so Informationen über das letzte Lesedatum. Und dann haben Sie hier noch so zusätzliche Attribute. Ist es eine Systemdatei? Ist es eine Hidden-Datei? Sie können es ja so einstellen, dass Sie als Nutzer nur die sichtbaren Dateien sehen und die unsichtbaren nicht. Da wundert man sich natürlich manchmal als regulärer Nutzer, dass einem das Betriebssystem sagt, die Platte ist voll. Man denkt sich, das gibt's ja gar nicht, ich habe doch gar nicht so viele Dateien, die, wenn ich das zusammenzähle, dann komme ich ja nur auf einen Bruchteil von der Größe von meiner Platte. Was ist da los? Und da kann es aber sein, dass einige Hidden-Dateien da sind. Das sind typischerweise Dateien des Betriebssystems. Und um zu vermeiden, dass der Benutzer die kaputt macht, verbirgt man die und macht sie für den Benutzer unsichtbar. Und dann gibt's noch zu archivierende Dateien. Das sind sowas, wenn eine Sicherung gemacht wird, dann werden die halt aufs Band oder auf die Festplatte halt irgendwohin gesichert, je nachdem, wie man es eingestellt hat. Das ist jetzt auch interessant. 5 Informationen. Also das ist so, das hat er automatisch generiert, das, weil das im Skript unter 5. steht. Das kann man nicht verändern. Gut. Das nächste, wir schauen uns mal kurz an, wie die physikalische Dateispeicherung ist. Und zwar, wir haben ja gesagt, die Datei besteht aus einer Menge von Bytes. Und diese Bytes, die werden in Blöcken gespeichert. Das heißt also hier, ich speichere nicht individuelle Bytes auf meiner Festplatte, sondern immer entsprechende Blöcke. Und jetzt kann man natürlich so die Blockgröße einstellen. Das kann 1 Kilobyte sein, das kann 16 Kilobyte sein, das kann auch 32 Kilobyte sein. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was würden Sie jetzt sagen, was ist besser? Wenn ich hier 1 Kilobyte habe oder 32 Kilobyte für meine Blockgröße? Was wären Ihr erstes Take so? Einfach so aus dem Bauchgefühl. Hat da jemand eine Vorstellung? 1, genau. Und wissen Sie warum? Genau. Also das Problem ist hier bei den 32 Kilobyte die Verschwendung. Und zwar ist ein Punkt, weil natürlich der Punkt ist, wenn Ihre Datei nur aus einem Byte besteht, nachdem immer ein Block das Minimum ist, was einer Datei zugeordnet ist, heißt es, die restlichen 32 Kilobyte minus 1, das sind im Grunde genommen umsonst. Der andere Punkt ist, was ich hier angegeben habe, dass die Übertragung zwischen Dateispeicher und Arbeitsspeicher immer blockweise passiert. Und jetzt, wenn ich natürlich einen Block habe, der 32 Kilobyte hat, dann transportiert man der 32 Kilobyte, wenn ich mit einer Datei was arbeiten will. Jetzt kann es sein, dass ich von meiner Datei unter Umständen, gut, sagen wir mal so, ich habe jetzt nicht viel verschwendet von meiner Datei. Ich nutze jetzt seit 16 oder 20 Kilobyte, 16 Kilobyte von meinem Blog. Aber ich brauche nur die ersten 100 Bytes, weil da steht die Information drin. Dann bedeutet das natürlich, wenn ich das blockweise transportiere, dass mir der 16 Kilobyte transportiert, alles rüber vom Arbeitsspeicher in den, Entschuldigung, vom Dateispeicher und in den Arbeitsspeicher. Und wenn Sie sich noch dran erinnern, an diese entsprechenden Schritte, die ich da angegeben habe, Kommunikation zwischen Arbeitsspeicher und Prozessor, das entsprechende Umständliche ist auch zwischen Festplatte und Arbeitsspeicher. Das heißt also, diese Menge, was hier stattfindet, bis ich mal 16 oder 32 Kilobyte gelesen habe, da vergeht sehr viel Zeit. Und wenn ich dann natürlich 90% davon von der übertragenen Information gar nicht verwende, dann habe ich natürlich sehr viel Zeit verschwendet. Und die hätte ich anders nutzen können. Also ist es besser, hier kleine Kilobytes zu haben für die Blockgrößen. Das Ganze ist also hier, Sie können natürlich auch die Festplatten entsprechend partitionieren in kleinere Teile. Gerade unter Windows kennt man das ja mit Partition 1, 2, 3. Und da ist so, dass jede Partition wird verwendet wie eine eigene Festplatte. Das Betriebssystem nimmt auch an, das ist eine eigene Festplatte. Problem ist sicherlich so, was nicht so gut ist, wenn Partition 3 das Backup von der Partition 2 ist. Klar, dann hat man so das Gefühl, ah ja, ich mache ja hier ein Backup, aber wenn die Platte wirklich kaputt geht, also wenn sie einen hardwaretechnischen Fehler hat, dann nützt Ihnen das natürlich nichts, dass hier das Backup hier ist, das Backup von Partition 2, dass das in Partition 3 drin ist, weil wenn Sie wirklich einen Hardware-Crash haben und die Platte kaputt ist, dann ist es egal, ob es hier oder hier ist, sondern es ist einfach kaputt. Und also wenn Sie wirklich eine richtige Sicherung haben wollen, dann sollten Sie eine physikalisch andere Platte verwenden, um auf der sicheren Seite zu sein. Man kann natürlich hier Kopien halten für Dateien von einer Partition auf der anderen. Wenn man also das Gefühl hat, naja, dass man also keine Dateien softwaretechnisch zerstört, aber hardwaretechnische Probleme von der Festplatte, das kann man natürlich dann nicht umgehen. Die Festplatte werden, also die Dateien werden in Blöcken gespeichert und die Blöcke sind wieder in Sektoren. Und das kann man sich so vorstellen, dass man hier sagt, ich mache also hier so, das sind so Sektoren, wie so entsprechende Kuchenstücke. Und wenn Sie noch Bescheid wissen mit den alten Platten, dann kennen Sie ja die Spuren und auf den Spuren, also die sind natürlich schon getrennt. Und dann ist so, dass man sagt, also hier ist jetzt beispielsweise von da bis da ist ein Block, von da bis da ist ein Block. Normalerweise gehen schon sehr viel mehr drauf auf so eine Spur in einem Sektor. Bloß ich kann nicht so klein zeichnen. Also hier und dementsprechend ist es so, dass man hier dann die entsprechende Information von Dateien da drauf speichert. Dann habe ich ja üblicherweise so ein Teil von meiner Partition, das heißt also den Teil hier, zu der File Allocation Table komme ich noch. Und dann habe ich auch so den Boot-Sektor. Und der gibt dann nur Informationen, wie ist das Ganze allokiert, nach welchem Betriebssystemformat. Sie kennen es ja, es gibt ja FAT16, FAT32, NTFS und so weiter. Der steht dann hier im Grunde genommen drin, wie ist hier die entsprechende Information formatiert, wie groß sind meine Blöcke. Das steht alles hier in meinem primären bzw. sekundären Blutblock hier drin. Diese Information ist öfters auch noch so, dass die an verschiedenen anderen Stellen hier steht. Das heißt also hier, weil die Problematik ist, wenn das hier kaputt geht, beziehungsweise wenn das hier kaputt geht, dann könnten Sie auf das hier nicht mehr zugreifen. Und was typischerweise gemacht wird, dass diese Information redundant hier vorhanden ist. Nämlich zum Teil, dass hier drin steht, dann steht es an der Stelle nochmal, dann steht es an der Stelle nochmal. Wenn beispielsweise hier etwas kaputt gegangen ist, dann kann man möglicherweise das aus dem anderen Teil rekonstruieren und kann dann trotzdem wieder darauf zugreifen. Und auf die Weise ist das Ganze etwas fehlertolerant. Und wenn wir uns jetzt hier so das Ganze anschauen mit der File Allocation Table, da ist es so, ja, das kann man schon lesen da oben, oder? Ich weiß auch nicht, warum meine Dinge sind jetzt alle immer kleiner geworden. Die File Allocation Table und von Windows, wenn Sie Unix oder Linux hernehmen, gibt es diesen Superblock, in dem die Information drin steht, hat die selbe Nutzung. Der Punkt ist jetzt hier folgender. Das hier sind die Blocknummern. Also hier, das ist die Blocknummer. Die wird nicht explizit abgespeichert, sondern ich habe hier die Zelle 0, die Zelle 1, Zelle 2, Zelle 3 und so weiter. Und wenn ich Zelle 3 mir anschaue, dann bedeutet das, das bezieht sich auf den Block Nummer 3. Und wenn man jetzt die Datei anschaut, dann habe ich hier die Datei A. Die belegt also hier den Block 2, 3 und 4. Und 2 wäre also hier so, da steht also in dieser Zelle, in dieser File Allocation Table, in der Zelle für Block 2 steht 3 drin. Und das heißt also hier, ich habe einfach einen Verweis auf den nächsten Block. Das bedeutet nur, das ist der nächste Block. In der Zelle 3 steht 4 drin, das ist der nächste Block. Und in der Zelle 4 steht minus irgendeine Zahl drin. Also da steht eine negative Zahl drin. Und das bedeutet, es gibt keinen Nachfolgeblock. Also hier negativer Eintrag. Kein Nachfolgeblock. Und jetzt kann man natürlich bei negativ noch unterscheiden, könnte man spezielle Informationen da reintun, aber das lassen wir mal weg. Und wenn ich die Datei B hier map, dann fange ich mit 5 an, dann ist so, das nächste wäre 6, dann steht hier 8, dann geht es hier in 8, dann in 8 steht 9 und man sieht hier schon, ich habe hier einen Block 7, der ist bei der Datei B wird er nicht verwendet. Das heißt also hier, Dateien werden nicht konsekutiv abgespeichert. Das ist zwar jetzt vom Betriebssystem hier alles ganz in Ordnung und auch kein Problem. Der Nachteil ist, wenn das nicht konsekutiv ist, sondern wenn die Blöcke unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen auf der Festplatte sind, dann muss dieser Lesekopf, das ist ähnlich wie beim alten Schallplattenspieler, der muss hin und her fahren. Und dieses hardwaretechnische Hin und Herfahren dauert natürlich relativ lange und es ist sehr langsam. Und deshalb ist natürlich so, dass es besser ist, wenn die Blöcke konsekutiv hintereinander stehen, weil dann ist es so, dass dieser Lesekopf konsekutiv mit diesem Lesen von den Blöcken mitläuft. Und damit müssen Sie nicht extra sagen, ach, jetzt habe ich den Block 1. Der nächste Block ist ab Block 1000. Dann fahre ich zurück zu Block 1000, lese den und dann steht im Block 1000 steht drin und jetzt lese den Block 10. Dann fahre wieder nach vorne und das dauert natürlich relativ lang. Und das ist genau das, was man bei bestimmten Betrieb, bei Betriebssystemen gelegentlich macht mit dem Defragmentieren. Das heißt, die Zielsetzung ist so, dass das Betriebssystem versucht, die entsprechenden Blöcke wieder mehr oder weniger in der Reihenfolge auf der Festplatte abzuspeichern. Und damit sollte die Antwortzeit für Ihre Anwendung wieder schneller werden. Und entsprechend sollte das Ganze dann auch schneller laden und schneller laufen. Die Blöcke, das haben wir ja gesagt, da gibt es halt unterschiedliche Varianten mit Blöcke. Wenn ich das FAT 62 habe, dann habe ich natürlich, könnte ich sagen, ich könnte hier 512 Byte haben und ich könnte hochgehen bis auf 32 Kilobyte pro Block. Wenn ich hier 32 Kilobyte hier habe, dann kann ich maximal Partitionen haben, also hier Max Partition mit 2 Gigabyte. Das ist natürlich eine sehr magere Ausbeute, wenn man sich daran überlegt. Wenn ich mir eine neue Platte kaufe, da kann ich sehr leicht mir Platten kaufen mit 1 Terabyte. Und wenn ich jede Partition nur mit dem FAT 16 formatiere, dann ist das natürlich nicht sehr optimal, sondern das ist sehr schlecht, das zu machen, sondern dann würde man natürlich dann eher FAT 32 hernehmen. Das heißt, ich habe 512 Byte und könnte da auch wieder entsprechend bis 32 Kilobyte Blöcken gehen und könnte dann natürlich bis zu 8 Terabyte das Ganze verwenden. Was Sie aber üblicherweise hernehmen, ist so, nämlich Sie formatieren unter Windows, wenn Sie größere Platten haben, das Ganze mit NTFS. Das kam ja von Windows NT und wird ja auch ganz normal genutzt in Windows XP, in Windows 7 und auch alle Nachfolgevarianten von Windows. FAT 16, das nimmt man typischerweise noch her an so ganz kleinen Speichergeräten, die halt nur relativ wenig Speicher verwenden oder zur Verfügung stehen. Linux nutzt oder unterstützt auch NTFS. Das heißt also, Sie haben ja normal die Speicherverwaltung von Linux, aber es unterstützt auch NTFS. Und da können Sie mit NTFS gehen bis auf 256 Terabyte. Und das ist sicherlich noch nicht etwas, was man jetzt hat, so ohne weiteres zu Hause hat. Aber die Problematik ist halt hier, FAT 16 ist so, dass jede Zelle nur 16 Bit hat. Das ist genau diese 16. 32, jede Zelle hat 32 Einträge und damit habe ich natürlich 2 hoch 32 verschiedene Blocknummern. Und also hier Zelle ist 16 Bit groß. Hier Zelle ist 32 Bit, aber da verwende ich halt nur statt die statt die entsprechenden 32 verwende ich heute hier die 28. Die 4 werden für was anderes verwendet. Gut, das ist die File Allocation Table. Und das nächste, was wir jetzt noch machen zu Systemsoftware, ist Prozessorverwaltung. Und die Prozessorzuteilung. Und ein Prozess kann man, also das kommt später auch nochmal dran, Prozess ist gleich der Ablauf eines Programms. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ich natürlich ein Programm mehrmals starte. Typischerweise, gut, Word macht es jetzt nicht mehr, hat es früher auch so gemacht. Da ist so, dass für jedes Starten des Programms wird ein eigener Prozess generiert, der dann auch vom Betriebssystem her verwaltet wird. Und deshalb kann man auch sagen, ein Prozess ist im Grunde genommen die Ausführung bzw. der Ablauf eines Programms. Und wenn wir uns die Eigenschaften hier so anschauen von einem Prozess, da gibt's auch, also das ist genau das, was ich gesagt habe, das ist ein Programm in Ausführung. Und also hier Folge von Maschinenbefehlen, wie man das auch letzte Stunde gesehen hat. Dann natürlich auch die Daten des Programms, also hier plus Daten des Programms. Und das Betriebssystem verwaltet nun diese Prozesse typischerweise. Das heißt, es verwaltet normalerweise nicht jetzt die Programme, die auf der Festplatte liegen, sondern die Programme werden über das Filesystem verwaltet und implizit damit auch. Aber in der Prozessverwaltung bzw. für die Prozessorzuteilung sind die Prozesse relevant, nämlich die Programme in Ausführung. Und es gibt zum Teil in meisten Betriebssystemen nennt man das Ganze Process. In anderen Betriebssystemen spricht man von Tasks. Aber im Grunde genommen entspricht es demselben. Ein Prozess hat einen Zustand. Den Zustand, wenn wir danach noch sehen, im Sinne kann ablaufend sein oder kann wartend sein. Und ich habe hier so den Kontext. Und was ist so der Kontext? Was steht da drin? Nämlich zum Beispiel Größe des zugeteilten Arbeitsspeichers. Also wie viel Teil vom Arbeitsspeicher ist dem Prozess zugeordnet? Und weil das ist ja etwas, was das Betriebssystem ja macht, es verwaltet ja den Arbeitsspeicher und das muss es natürlich so sein, dass die Teile im Arbeitsspeicher, das was zum Prozess 1 gehört und was zum Prozess 2 gehört, dass das natürlich getrennt ist. Man will nicht, dass Prozess 1 schreibt und schreibt in den Arbeitsspeicher vom Prozess 2 rein. Weil dann wird es ja Daten vom Prozess 2 zerstören. Sondern hier ist sozusagen eine Barriere wenn man das hier sich anzeichnet vom Arbeitsspeicher, ich habe hier P1 und habe hier P2, dann ist das hier eine Barriere. Und das Betriebssystem muss jetzt schauen, dass hier kein Zugriff in die Richtung stattfindet und auch kein Zugriff in die Richtung stattfindet. Und um sicherzustellen, dass hier nicht sich die Prozesse gegenseitig zerstören. Und weiß nicht, wer hat noch mit Windows 98 gerechnet oder Windows 95? Gibt es da noch welche? Da gibt es ja noch eine einzelne. Das ist ja doch öfters abgestürzt. Und ein Problem war ja so, dass hier natürlich hinten auch das Betriebssystem drin ist. Und es war nicht so, dass das Betriebssystem ganz schlecht programmiert war, sondern ein Problem bei Windows 95 war so, dass andere Prozesse in den Adressraum von dem Betriebssystem reingeschrieben haben, weil die Prozesse oder diese Programme schlecht programmiert waren. Und das Betriebssystem natürlich den Makel hatte, es hat diese Barriere nicht erzwungen, sondern es kamen welche andere, die haben reingeschrieben in den Arbeitsbereich vom Betriebssystem, haben Teile zerstört und jetzt kam das Betriebssystem, wollte was lesen und dann waren aber die Daten komplett kaputt und dann ist natürlich abgestürzt, weil nicht keine korrekten Daten mehr drin war. Und darum ist es wichtig, hier diese Barriere zu erzwingen. Hier Betriebsprozesse sind die Verwaltungseinheit und da gibt es natürlich auch so hierarchische Beziehungen von Prozessen. Das heißt also hier, Prozesse können andere Prozesse starten und man könnte also hier sowas haben. Ich habe hier einen Vaterprozess, man kann natürlich auch einen Mutterprozess sagen. Und habe hier ein Kindprozess, ein Kindprozess 2 und so weiter. Das heißt also hier, das sind auch Prozesse. Prozesse können also wieder andere Prozesse entsprechend auch starten. Und da gibt es hier so die Unterscheidung asynchron, synchron. Bei asynchron ist es so, der Vaterprozess triggert den Kindprozess und dann laufen Vaterprozess mehr oder weniger für sich alleine dahin und konkurrieren um die Ressourcen. Wenn ich synchron habe, beispielsweise nehmen wir hier die Beziehung zwischen Vaterprozess und Kind 2 synchron, dann bedeutet das, das Vaterprozess startet den Kindprozess. Das Kindprozess führt bestimmte Berechnungen durch. Wenn es fertig ist, beendet sich und liefert die Ergebnisse an den entsprechenden Vaterprozess weiter und der Vater läuft wieder entsprechend fort. Das heißt also hier, ich habe hier sozusagen ein Unterbrechen, der bekommt Ergebnisse und der läuft dann wieder weiter. Und dagegen im anderen Fall, bei dem Asynchron, ist es so, laufen sie dann unabhängig. Sie können dann weiterhin kommunizieren. Es gibt schon die Möglichkeit, dass Prozesse miteinander Informationen austauschen. Dann konkurrieren diese Prozesse natürlich um Ressourcen, Arbeitsspeicher, um den Prozessor. Wer darf wann auf die Festplatte schreiben, lesen. Und die können natürlich auch kommunizieren, und zwar über Nachrichten. Zum Beispiel kann der Kindprozess 1 kann dem Kindprozess 2 eine Nachricht schicken mit Daten. Und auf diese Weise könnte der Vaterprozess beispielsweise so eine Prozesskette, eine Kindprozesskette generieren. Und sagen, ich generiere Kind 1, Kind 2. Kind 2 wartet aber auf die Ergebnisse von Kind 1. Und wenn der fertig ist, schickt er das an den. Und wenn der fertig ist, schickt er das an den Vater zurück. Also man kann hier relativ viel von der Strukturierung her machen. Und wichtig ist natürlich so, die konkurrieren hier. Und man könnte hier sagen, gegenseitige Beeinflussung der Prozesse. Und das Wichtige ist so, dass die Prozesse natürlich so programmiert sind, dass die gegenseitige Beeinflussung in einer korrekten Art und Weise abläuft. Sondern das eine, was man natürlich nicht haben will, dass man sagt, ja, ich starte Prozesse 1, 2, 3, dann starte ich 4 und dann macht's Crash und dann geht nichts mehr. Wenn ich aber 1, 2 und dann 4 und dann 3 starte, dann funktioniert's. Dann stimmt irgendwas in Ihrer Programmierung und von der Koordinierung der Prozesse nicht. Sondern die Zielsetzung ist so, dass die Prozesse natürlich voneinander isoliert sind und dass sie nur über Nachrichten miteinander kommunizieren. Und man kennt natürlich unterschiedliche Prozesse, nämlich vom Benutzer gestartete und dann natürlich die Systemprozesse, die Systemdienste erbringen, wie ich das vorher auch bei dem Task Manager gezeigt habe. Noch kurz zu den Zuständen. Das eine habe ich natürlich hier, dass am Anfang erzeugt wird so ein Prozess. Das würde also bedeuten, ich starte meinen Prozess. Also wenn Sie hier mit Doppelklick auf diese ausführbare Datei klicken, dann ist es so, irgendwann, wenn das Betriebssystem entscheidet und sagt, okay, dieser Prozess darf jetzt rechnen, dann geht dieser Prozess in den Zustand laufend über. Und wenn er laufend ist, dann ist dem Prozess die CPU zugeordnet. Das heißt also hier, er darf Befehle ausführen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Prozess irgendwann Bytes oder irgendwann irgendwas auf dem Drucker ausgeben will. Der Drucker läuft natürlich relativ langsam und dann wird der Prozess angehalten. Er wird blockiert. Und dann geht dieser Prozess in den Zustand wartend über, und zwar wartend, solange der Druckvorgang läuft. Also hier anhalten, zum Beispiel wegen Druckauftrag. Und solange der Druckauftrag läuft, ist der Prozess wartend. Wenn der Druckauftrag beendet ist, dann hat man so eine Art Wake-up oder so ein Melden, dass man jetzt kann man wieder rechnen. Jetzt ist man wieder bereit. Und man ist dann hier so in der Warteschlange und kommt dann irgendwann, würde das Betriebssystem den entsprechenden auswählen und zuteilen. Hier habe ich noch die beiden Komponenten, Dispatcher und Scheduler. Dispatcher ist der hier dieses Zuteilen hier macht. Bei Scheduler, da streichen Sie dieses Melden durch und schreiben hier, wählt aus der Liste der Rechen bereiten Prozesse einen Prozess aus. Das heißt, ich habe hier mehrere Prozesse, die sind rechenbereit und jetzt wird einer ausgewählt. Und wie wird der ausgewählt? Das kann sein, dass man hier nach der Priorität geht und sagt, der ist wichtig. Der ist weniger wichtig, also nehme ich den wichtigeren. Oder der hat schon relativ viel Rechenzeit erhalten, jetzt kommt ein anderer mal dran. Also hier, je nachdem, dieser Scheduler, der kann hier entsprechend unterschiedliche Strategien verwenden. Die entsprechenden Prozesse werden in Listen verwaltet. Ich habe sozusagen eine Bereitliste. Ich habe auch eine Wartendliste von Prozessen. Und in jedem Zustand kann man einen Prozess löschen. und er kann damit aus dem System entfernt werden. Und klar kann sowas auch passieren, dass beispielsweise hier der in einen Befehl Stopp reinläuft, dann würde das heißen, hier er geht hier und verschwindet aus dem System. Wenn ich hier so einen Stopp-Befehl habe, dann verschwindet der Prozess wieder. Und wenn man jetzt diese Rechnerzuteilung hier anschaut, die als nächstes hier noch kommt, dann schaut das Ganze ja so aus. Die CPU ist eine exklusive Ressource. Ich rede jetzt nur von einem Core. Wenn ich natürlich jetzt zwei oder vier Core habe, dann kann natürlich, habe ich ja mehrere CPUs im Grunde genommen und kann damit auf mehreren Cores rechnen. Nehmen wir jetzt nur mal einen her. Was man typischerweise hier verwendet, ist so dieses Zeit-Multiplex-Verfahren. Das Ganze kann man sich so vorstellen, wenn das hier die Zeit ist, dann bekommt jeder Prozess immer so einen Zeitslot, zum Beispiel 100 Millisekunden. Also hier Zeitscheibe zum Beispiel 100 Millisekunden. Es rechnet zunächst Prozess 1, dann rechnet der P2, dann kommt der P3, dann kommt hier P1, dann kommt hier P3, weil der höhere Priorität hat. Dann kommt hier wieder P1, dann kommt wieder mal P2 dran und so weiter. Das heißt, da jeder von den Prozessen bekommt einen Slot, wenn er rechnet. Dagegen, wenn jetzt hat zum Beispiel bei P1 jetzt hier passiert an der Stelle, ich möchte hier was drucken, dann ist so, dass der in die Warteschlange für wartend geht. Und dann ist so, dass man jetzt nicht bis zum Ende dieses Slots wartet, sondern dann beginnt die Vergabe von den Slots gleich neu. Das heißt, unter Umständen nutzt ein Prozess nicht diesen gesamten Slot, sondern er wird vorher schon abgebrochen bzw. geht in einen Zustand wartend über, weil er beispielsweise einen Druckauftrag initiiert. Hier ist es so, wenn an der Stelle ein Prozess, sage ich wie P1 hier, die gesamte Zeit ausreizt, dann würde das heißen, er kommt hier wieder in diese Warteschlange der rechenbereiten Prozesse rein. Das ist also hier genau dieser Übergang. Wenn er hier einen Druckauftrag oder sonstigen Ein-Ausgabeauftrag initiiert, dann geht er natürlich hier rein. Dann ist er in dieser Warteschlange drin und irgendwann ist so, dass diese Ein-Ausgabe zu Ende ist. Und wenn er wieder zu Ende ist, dann kommt er hier wieder rein. Und dann ist er wieder ein Kandidat für den Scheduler, damit er ihn auswählt. Dann ist es aber so, dann gibt's ja auch diese suspendierten Prozesse. Und suspendierte Prozesse, da gibt es einen Unterschied zwischen den Wartenden und Suspendierten. Bei den Wartenden ist so, dass der Prozess weiterhin im Arbeitsspeicher Informationen nutzt, beziehungsweise entsprechenden Teil vom Arbeitsspeicher. Das heißt, der Wechsel zu dem Prozess ist relativ schnell. Jetzt ist aber so, dass Sie beispielsweise, denken Sie an ein Textsystem, an Word, das möchte Informationen von Ihnen haben. Sie sollen auf der Tastatur irgendwas eingeben. Aber Sie gehen gerade zum Kaffee trinken. Das heißt, die Eingabe kommt und kommt nicht. Und was hier natürlich gemacht wird, der Prozess wird ausgelagert auf die Festplatte. Also hier Auslagerung. Also hier Auslagerung des Prozesses von Arbeitsspeicher auf Festplatte. Und Sie kennen das Ganze natürlich, wenn Sie beispielsweise diesen Prozess wieder aktivieren. Sie klicken drauf und wollen was eingeben. Da tut sich eine Zeit lang gar nichts. Sie sehen, wenn Sie einen Laptop haben, sehen Sie auf dem Festplattenlichtchen, dass hier ständig das Licht an- und ausgeht. Was er nämlich dann macht, das ist genau dieses Swap-In. Das heißt, er lädt diesen entsprechenden Prozess von der Festplatte wieder rein in den Arbeitsspeicher. Und das ist er dann mit relativ viel an Transfer über die Busse verbunden. Und deshalb dauert das natürlich eine gewisse Zeit, bis dann diese Information wieder hier drin ist. Und erst dann, wenn der entsprechende Anteil wieder im Arbeitsspeicher drin ist, dann ist dieser Prozess wieder rechenbereit und kann wieder rechnen. Ansonsten für Sie, Sie drucken drauf und dann tut sich gar nichts. Dann sehen Sie irgendwie eine Uhr und dann sehen Sie diese rote Lichtlein flackern, aber ansonsten, Sie können einfach nichts eingeben in diese Variable oder was auch immer da von Ihnen abgefragt wird. Und das ist genauso der Grund, dass hier suspendierte Prozesse wieder neu geladen werden müssen. Also die lange nicht genutzt wurden. Gut, das Letzte in dem Zusammenhang, Prozessunterbrechungen und die Prozesse können unterbrochen werden aufgrund von Ereignissen. Was gibt es so für Ereignisse? Beispielsweise, dass der Drucker fertig ist. Und das würde heißen, der Prozess wird wieder aufgeweckt. Es gibt auch einen anderen, das Betriebssystem sagt so, und deine Zeitscheibe, deine 100 Millisekunden Slot oder 150 Millisekunden sind abgelaufen und jetzt kommt jemand anders dran. Das heißt, dann wird der Prozess auch unterbrochen. Oder man kann natürlich eigenhändig eine Unterbrechung herbeiführen, nämlich die Division durch Null. Und damit wird festgestellt, da kann ich natürlich nicht mehr weiterrechnen. Und jetzt kann man sich mal so das Ganze hier anschauen. Und ich würde das unten jetzt einfach mal hinzeichnen. Und zwar, ich habe hier den Prozess A, ich habe hier das Betriebssystem und habe hier den Prozess B. Und jetzt nehmen wir mal an, der Prozess läuft und jetzt kommt eine Unterbrechung. Also hier Unterbrechung. Und jetzt ist so, dass man in das Betriebssystem hier übergeht. Und wichtig ist hier der Zustand. Also hier Zustand von A, speichern. Warum macht man das? Man will den Prozess später an genau an der Stelle wieder fortsetzen, an der er unterbrochen worden ist. Das ist für, und zwar ohne Verlust an Information. Und deshalb muss man den gesamten Zustand von A speichern. Der ist typischerweise dann im Arbeitsspeicher. Und was gehört da dazu? Register. Wenn Sie sich noch dran erinnern, wo ich gesagt habe, hier habe ich den Core und hier habe ich die Register. Und die dem Core zugeordnet sind. Die Inhalte speichere ich alle. im Arbeitsspeicher. Dann ist es so, dann fängt das Betriebssystem an und macht eine Unterbrechungsbehandlung, also UB-Behandlung. Da schaut's nach, was war das überhaupt für eine Unterbrechung? Ist es eine Rückmeldung von einem Ein-Ausgabegerät? Ist es ein Alarm? Ist es das Ende von der Zeitscheibe? Also es schaut nach, was überhaupt der Grund ist. Als nächstes, wenn das Ganze hier analysiert worden ist, was der Grund ist, dann ist das Betriebssystem soweit und kann sagen, so, und jetzt könnten wir wieder weitermachen. Und jetzt hat hier Auswahl von B. Und das ist genau das, was der Scheduler macht. Das heißt, der Scheduler wählt aus allen Prozessen, die rechenbereit sind, wählt er einen aus. Und dann gibt man sozusagen über in den Prozess B, und zwar jetzt hat Laden von B. Und das ist, wenn B ist vorher auch mal irgendwann unterbrochen worden. Und dieses Laden heißt, das, was ich damals bei B gespeichert habe, das wird jetzt hier geladen wieder. Ich schreibe in die Register genau den Zustand rein, den ich da beim Abspeichern, bei der Unterbrechung damals auch gesichert habe. Man könnte sich sogar vorstellen, dass sowas passiert. Ich speichere hier das A, analysiere das Ganze, wähle das A wieder aus, also A soll fortgesetzt werden, dann lade ich hier das Ganze, was ich gespeichert habe, wieder rein in meine Register und habe dann hier fortsetzen, also hier fortsetzen von A. Und zwar, Entschuldigung, von B hier. Also hier fortsetzen von B, aber ich könnte natürlich sagen, wenn die Auswahl wieder zufälligerweise auf A fällt, dann kann ich natürlich genauso wieder A fortsetzen. Und zwar an der Stelle, wo es hier unterbrochen worden ist. Und das ist genau das hier. Und warum muss ich hier das Ganze speichern? Weil das Betriebssystem bei der Unterbrechungsbehandlung nutzt natürlich auch die Register. Und verändert ja auch die Register, nämlich bei der Analyse, was das für eine Unterbrechung an sich ist. Und das ist genau das, was hier in den Schritten 1 bis 7 enthalten ist. Und dann gibt's natürlich so, die Windows-Leute kennen das und Linux-Leute kennen es auch, die Apple-Leute wieder weniger, weil die das natürlich da keinen Zugriff drauf haben. Oder nicht sehen, ist es so, da gibt es diese Interrupt-Händler und damit ist so, dass jede Unterbrechung wird typischerweise auch im macOS wird mit einem Typ identifiziert. Das sind Nummern und jetzt können Sie sagen, welche Unterbrechung darf eine andere Unterbrechung unterbrechen. Das heißt, man könnte natürlich sowas hier haben. Ich habe hier einen Prozess, der wird unterbrochen. Die Unterbrechungsbehandlung läuft, wird analysiert, dann kommt eine andere Unterbrechung, nämlich eine wichtigere. Und jetzt kann diese Unterbrechungsbehandlung unterbrochen werden durch die wichtigere und es wird da die Unterbrechungsbehandlung durchgeführt und dann kommt natürlich das Betriebssystem wieder zurück und macht die andere Unterbrechungsbehandlung fertig, möglicherweise. Und auf diese Weise kann ich natürlich Unterbrechung von Unterbrechungen haben. Und mit diesen Interrupts, Unterbrechungsvektoren, da kann ich konkret angeben, welche Unterbrechung kann eine andere Unterbrechung unterbrechen oder welche wird unter Umständen verzögert, bis meine Unterbrechungsbehandlung fertig ist. Und wenn es fertig ist, dann kann die Unterbrechung behandelt werden. Also ich habe so, dass Unterbrechungen können auch verzögert werden und können auch Das heißt also, die Behandlung kann auch nach hinten verschoben werden. Gut, damit würde ich sagen, sind wir mit dem Teil Systemsoftware zu Ende. Und beim nächsten Mal würden wir mit Grundlagen der Programmierung weitermachen. Wichtig, nächsten Montag ist nix. Da ist Pfingstmontag. Und wir sehen uns jetzt dann in 14 Tage wieder. Und dann wünsche ich Ihnen noch